habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Heute ein bisschen improvisiert. Ich bin unterwegs. Der Bernd ist nicht unterwegs. Ich bin gleich im Zoch, wie mir der Bernd gesagt hat, wie es im Rheinland heißt. Der Bernd im schönen, warmen Büro. Deswegen teilen wir es auf. Ich mache DL und DL2 und der Bernd dann mit Europa und der NHL. Und dann gehen wir gleich rein. Ich war gestern in München, München gegen Dresden. Und ja, top, was war da top? 2-1-Sieg für München gegen Dresden, was war top? Die beiden Torhüter waren top. Antoine Bibeau mit seinem Debüt für München, mit seinem DL-Debüt, ja, da haben die Münchner schon einen guten geholt. Ja. Sehr ruhig, sehr gutes Positionsspiel, gute Reflexe. Natürlich ein ganz anderer Torwarttyp als Matthias Niederberger, weil Bibeau ist 1,91. Niederberger ja eher klein für einen Torwart, aber ja, jetzt mal sehen, wie es weitergeht da in München auf der Torwartposition, weil ja, wenn Bibeau spielt und alle fit sind, dann muss natürlich ein Importspieler auf die Tribüne. Das war dann in dem Fall am Sonntagabend Jerry McKenna, der nicht mitgespielt hat. Und auf der anderen Seite ja auch top das Torwartspiel von Jannik Schwendener. Nicht Hudacek im Tor, sondern Schwendener bei den Dresdnern. Und der hat auch wirklich ja, gehalten, was zu halten war. Aber es hat halt wieder nicht gereicht für die Dresdner Eislöwen. Und dann sind wir natürlich auch beim Flop. Es ist die 9. Niederlage in Serie für Dresden. Sie machen zu viele Fehler. Also jetzt bei den beiden Gegentoren einmal Scheibe im Aufbau verloren oder zu ungenauer Pass von Granz. München gewinnt den Puck im Vorcheck, macht das Tor. Und auch beim zweiten Gegentor Tarik Hammond vor dem eigenen Tor, der da abfälscht. Natürlich auch unglücklich, aber ja, ich hatte so einen Eindruck, das hättest du auch irgendwie verhindern können. Und sie generieren natürlich auch nicht genug Offensive. Ich finde, das war jetzt nicht super schwach und München war nicht deutlich überlegen, aber ja, es reicht dann halt vielleicht noch nicht für Dresden, es reicht halt aktuell nicht. Man muss aber auch sagen, München auch nicht mit einem hundertprozentig überzeugenden Auftritt. Das wäre so ein Spiel gewesen, wo man sich mal Schwung holt, wo man vielleicht mal 4-5 Tore schießen kann, die Fans auch auf seine Seite holt. Und sie spielen es eher runter, also spektakulär ist das selten in der Offensive. Kleines Top vielleicht nochmal zu Dresden, dass sie defensiv stabiler gestanden haben, aber das geht halt dann ja immer auf Kosten der Offensive auch. Schauen wir insgesamt in die DEL. Top natürlich die Mannschaften wieder mit 2 Siegen am Wochenende. Köln, Ingolstadt, Berlin und Augsburg auch mit weiteren 2 Siegen an diesem Wochenende. Berlin hat jetzt die längste Siegesserie mit 6 gewonnenen Spielen am Stück. Bei Augsburg sind es 5 Siege in Serie. Das ist wirklich ein toller Saisonstart für die Augsburger Panther. Köln 4 Siege in Serie, Ingolstadt 3 Siege in Serie. Und wenn wir da einzelne Spiele rausgreifen, ja, müssen wir nochmal über Alex Grenier natürlich sprechen. Hattrick gegen Frankfurt, zweites Wochenende in Folge mit 3 Toren. Mittlerweile ist er Vierter der Scorerliste und Zweiter in der Scorerliste ist Gregor McLeod, sein ehemaliger Reihenpartner bei Köln, der von Alex Grenier. Wie Grenier mit 5 Punkten an diesem Wochenende. Und Riley Barber, DL-Topscorer, wieder 3 Tore an diesem Wochenende. Insgesamt sind es jetzt 10 schon für ihn, Top-Torschütze in der Liga. 4 dieser 10 Tore in den letzten 3 Spielen. Ja, und Ingolstadt jetzt bei den 3 Siegen auch mit 16 Toren. Also die Offensive läuft. Weitere starke individuelle Leistungen am Wochenende. Schauen wir mal auf die Torhüter. Cody Brenner beim 2-1 gegen München nach Verlängerung. 43 von 44 Schüssen gehalten. Ich glaube, der 40. war es dann erst von München, der reingegangen ist. Können wir auch über die Chancenverwertung natürlich bei München sprechen, aber positiv gedreht war es stark von Cody Brenner. Und auch Joachim Eriksson mit einem guten Wochenende. Shutout gegen Mannheim, das war ein Highlight für Schwenningen, 3-0-Sieg. Insgesamt am Wochenende Eriksson in den beiden Spielen 94,6% Fangquote. Das sind mit Abstand die besten Statistiken unter den Goalies, die beide Spiele am Wochenende gemacht haben, in beiden Spielen gestartet sind. Gutes Wochenende auch für Dominik Bock von den Kölner Haien. 4 Punkte hat er gemacht und auch Mitch Ranke mit 4 Punkten. 2 Tore, 2 Vorlagen, damit bester Scorer an diesem Wochenende unter den Verteidigern. Und Akito Hiroshi, der mir auch spielerisch sehr, sehr gut gefällt, der Bruder von Taro Hiroshi, der jüngere Akito Hiroshi, mittlerweile in Bremerhaven, hat seine ersten beiden DL-Tore gemacht. Beiden Spielen am Wochenende getroffen, allerdings gab es da 2 Niederlagen für Bremerhaven. Flop natürlich, die Mannschaften, die beide Spiele am Wochenende verloren haben, Dresden schon angesprochen, Bremerhaven auch, ja, an diesem Wochenende mal einen Rückschlag, nachdem sie vorher gut unterwegs waren. Iserlohn weiterhin im hinteren Tabellenfeld, zwei Niederlagen am Wochenende und auch Wolfsburg mit zwei Niederlagen am Wochenende. Also dieser gute Start weiterhin verpufft. Und Flop, auch die Special Teams der Nürnberg Ice Tigers, 0 von 6 im Powerplay, aber drei Gegentore in 6 Unterzahlsituationen. Und trotzdem gibt's da nochmal ein Aber und noch was Positives aus Nürnberger Sicht. Zweimal 4 Tore am Wochenende geschossen. Am Freitag hat das nicht gereicht für einen Sieg. 4-7 gegen Ingolstadt. Aber dann am Sonntag 4-3 gegen Bremerhaven. Und einen Doppelpack von Brett Murray, dem neuen Stürmer. Sebastian Böhm hat's vorausgesagt bei den Nürnberger Nachrichten, dass er treffen wird. Und er macht die beiden ersten Tore in der DL. Und es war auch schon das 7. Saisontor von Thomas Heigl am Ende der Game-Winner. 11 Punkte aus 12 Spielen, Topscorer unter den U23-Spielern. Thomas Heigl, überhaupt die U23 bei Nürnberg. Die meisten Punkte von U23-Spielern, die meiste Eiszeit insgesamt, die meiste Eiszeit in den Special Teams. Dann schauen wir in die DL2, top da die Bietigheim Steelers. Vorher nur 2 Punkte aus 8 Spielen, jetzt schlagen sie Weiden 6-1 und Krimmitschau 6-4. Sind zwar immer noch Letzter, aber ein bisschen Hoffnung gibt's jetzt. Jack Dugan, der seine erste Saison in Europa spielt, mit 4 Toren und einer Vorlage am Wochenende, jetzt mit 10 Toren Top-Torjäger in der DL2. Die Lausitzer Füchse, auch 2 Siege, 6-2 in Ravensburg und 3-2 gegen Bad Nauheim. Insgesamt sind es 3 Siege in Folge und Lennart Nilek blüht da auf, 2 Tore, 2 Vorlagen. Der Mann war ja in Iserlohn. Die Iserlohn Roosters haben ja Nihus geholt aus Frankfurt, deswegen für Nilek da kein Platz mehr. Jetzt bei den Lausitzer Füchsen und 4 Punkte am Wochenende. Und natürlich über Kassel müssen wir auch sprechen, was das dann für die Playoffs bedeutet. Das werden wir in ein paar Monaten sehen, aber sie sind wieder Tabellenführer, haben das Topspiel gegen Krefeld 5-4 nach Verlängerung gewonnen und haben auch gegen Kaufbeuren 5 Tore geschossen, 5-2 am Ende der Sieg. Und Dominic Turgeon 3 Tore und mit diesen 3 Toren an diesen beiden Siegen beteiligt. Und ein weiterer Topspieler am Wochenende in der DL2, Tor Immo. Da ist der Name des Programms. 2+2 am Wochenende, 2 Tore, 2 Vorlagen. Er ist Topscorer der DL2 mit 15 Punkten nach 10 Spielen. Auch beim 3-2 gegen Düsseldorf, beim 3-2-Sieg 2 Tore gemacht. Auch das in der Verlängerung, also da der Matchwinner. Bisher ja in beiden Spielzeiten, die er in der DL war, eine in Freiburg, eine in Landshut, hat er die 20-Tore-Marke geknackt. Dann haben wir aber auch noch 2 Flops aus der DL2, Ravensburg und Regensburg. 2 Mannschaften, die vor nicht allzu langer Zeit Meister geworden sind in dieser Liga. Ravensburg, 3 Niederlagen sind es von Dienstag bis Sonntag gewesen in der vergangenen Woche. 1-3 gegen die Düsseldorfer EG, 2-6 gegen die Lausitzer Füchse, 1-3 gegen Rosenheim mit 44 Gegentoren, die schlechteste Defensive. Und das als Vizemeister der vergangenen Saison, als sie ja fast den Aufstieg der Dresdner Eislöwen verhindert haben. Und Regensburg ebenfalls 2 Niederlagen, 1-4 gegen Kaufbeuren, 3-6 in Weiden. Da ist es nicht die Defensive, die das Problem macht, sondern die Offensive. Nur 21 Tore haben sie geschossen. Das ist die schlechteste Offensive. Und mit diesen Eindrücken aus Deutschland, aus der DL und aus der DL2, übergebe ich vom Zoch an den Kollegen Bernd Schwickerath.
Ja, Leute, wenn ich Zoch höre, dann bin ich mental schon beim Karneval. Wisst ihr, ist ja nicht mehr lang hin, ne? Bis zum 11. Im 11. Aber komm, machen wir erstmal ein bisschen Eishockey, machen wir erstmal Europa. Dafür bin ich dran. Erstmal vielen Dank an Herrn Fetzer für die Vorarbeit. Und jetzt sprechen wir ein bisschen darüber, was in Europa und vor allem in Nordamerika passiert ist. Europa machen wir wieder kurz, ne? Denn ihr wisst, wir machen das ja am Dienstag immer ein bisschen länger. Also heute nur jeweils eine Sache aus den großen 4 Ligen. Und das größte Top oder der größte Top, ich bin mir da nie so ganz sicher, ist natürlich das Saisondebüt von Jaromir Jagr. 2 Spiele hat er gemacht für Kladno, ist noch ohne Punkt, aber für seinen Club läuft es ganz gut. Immerhin schon 10 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und vor allem zum Thema Jaromir Jagr. Die Eishockey-News hat unaufgefordert meine Frage beantwortet. Die Jagr-Biografie wird nämlich auch auf Englisch erscheinen. Gut, ist jetzt keine Riesenüberraschung, ne? Der Mann will ja Bücher verkaufen, aber ist doch schön zu hören. Die werde ich mir dann mal zulegen und dann werden wir die auf jeden Fall mal ordentlich besprechen. Auf nach Schweden, da machen wir es eher mal allgemein heute. Wir reden über die ganzen Teenager, denn in der aktuellen Ausgabe muss ich wieder die Eishockey-News empfehlen, aber wie gesagt, die lest ihr ja eh alle, oder ich hoffe zumindest, dass ihr alle lest, gibt es eine schöne Geschichte darüber, über Frondell und Eklund und Björk und Stenberg, also diese ganzen jungen Typen da, die in Schweden wieder rumlaufen und die teilweise 5, 6, 7 Tore schießen und 10 Scorerpunkte haben. Ja, also man kann ehrlich gesagt schon ein bisschen neidisch rüber gucken, wenn man so die DEL damit vergleicht, also lest die Eishockey-News, da ist ein größerer Text über die ganzen U-Spieler, die aktuell in Schweden für Furore sorgen. Weiter geht's in der Schweiz, wo Davos weiter einsame Bahnen zieht. 16 Spiele, 15 Siege und die eine Niederlage gab's auch nur nach Verlängerung. Also was Davos da macht, ist sensationell. Mal sehen, wie lange der Club und das Team das Tempo halten können. Ob das irgendwie auch schon was über die Playoffs aussagt, ist ja noch weit hin. Aber der Saisonstart ist schon mal sensationell. Das kann man nicht übrigens über einen Altmeister sagen. Der SC Bern, der stürzt immer weiter ab, ist nur noch vorletzter. Zuletzt gab es jetzt 3 Niederlagen in Folge und in diesen 3 Spielen gab es insgesamt nur 2 eigene Tore. Also da läuft es überhaupt nicht. Also klar, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass Corona den SC Bern richtig getroffen hat, weil die ja nicht nur weniger Einnahmen durch Zuschauer hatten, sondern die haben ja auch diese ganzen Restaurants. Das war ja auch in Corona nicht so einfach, aber das kann ja ein paar Jahre danach jetzt nicht mehr der Grund sein. Also irgendwie ganz komisch, was beim SC Bern da abgeht. Vielleicht müssen wir uns auch nochmal einen Gast aus der Schweiz einladen, der oder die uns das dann genauer erklärt, was gerade das Problem in Bern ist. Und zum Abschluss der kleinen Europatour noch nach Finnland. Da ist Ilves nun letzter. Ja, wir haben in den letzten Wochen oft und viel über diesen Club gesprochen, aber jetzt ist es irgendwie, keine Ahnung. Also ich komme darauf nicht klar, wie man in der Champions League jedes Spiel gewinnen kann, da sozusagen die beste Mannschaft Europas ist und gleichzeitig in der eigenen Liga nur verliert. Gut zugegeben, am Wochenende gab es zumindest mal einen Sieg. Aber 15 Punkte nach 15 Spielen, das ist wirklich gar nichts, ne? Also ganz komisch. So, dann ab mal in die NHL und das ist schon wirklich tricky, was da abgeht, ne? Also Colorado, Vegas, Winnipeg, Utah und Vancouver jeweils mit 3 Siegen in Folge und Edmonton, Minnesota, LA, San Jose, Calgary jeweils mit 3 Niederlagen in Folge. Und das war jetzt nur der Westen. Gut, im Osten ist es nicht ganz so krass, aber da gibt's auch Mannschaften, die gerade alles gewinnen und manche, die gerade alles verlieren. Also Carolina, Detroit, New Jersey, jeweils sogar mit 4 Siegen in Folge. Bis zum Wochenende galt das auch noch für Montreal und Washington. Aber auf der anderen Seite hast du Boston und Florida und Tampa, die gerade alles verlieren. Auch Ottawa bis zu dem letzten Overtime-Sieg sah es wirklich richtig schwach aus. Dann schauen wir mal auf einzelne Teams und Spieler. Beginnen wir mit einem Top. Das sind dann die gerade schon erwähnten Red Wings. Also ich habe es ja gestern Abend gesehen gegen die Oilers. Das sah schon echt sehr gut aus. Insgesamt 5 Siege aus 6 Spielen. Ein richtig guter Start, zuletzt 5 Siege in Folge. Und ehrlich gesagt, hätten wir das ja alle nicht so erwartet. Ja, dass sich da junge Spieler etwas weiterentwickeln, okay, aber wir waren das irgendwie zu wenig Impulse von außen, aber aktuell läuft richtig gut. Das war ein hochverdienter Sieg gestern gegen Edmonton und wie gesagt, auch generell läuft und gestern Emmett Finney mit seinen ersten Karrieretoren. 2 Tore gemacht, 1 Vorlage und der Kollege wurde in der 7. Runde gedraftet. Es ist ja wirklich nicht oft, dass jemand aus der 7. Runde es dann in die NHL schafft und dort dann gleich so stark spielt, aber wir müssen natürlich auch über den Kapitän reden, über Dylan Larkin. 2 Tore, 2 Vorlagen gegen Edmonton, 6 Spiele jetzt zum Start in Folge gepunktet, hat ja auch schon das Siegtor jetzt gegen Tampa gemacht, allein am Wochenende 3 Tore und 2 Vorlagen, also Dylan Larkin geht echt voran bei dem Team. Dann müssen wir aber natürlich auch über das Team reden, gegen das Dylan Larkin jetzt so stark war, denn die Oilers sind echt ein Flop, also hintereinander jetzt bei Islanders, Devils und Red Wings verloren, immer mit mindestens 4 Gegentoren und auch sonst sieht das echt nicht gut aus, also ich habe jetzt nur die letzten beiden Spiele wirklich live und komplett gesehen, aber das waren schon sehr verdiente Niederlagen, da gibt's dumme Fehler, da gibt's Lücken in der Defensive, da gibt's echt lange Druckphasen der Gegner, dann aber auch mal vergebene eigene Chancen und ja, es ist auch mal Pech dabei, wenn man zum Beispiel sieht, dass Leon Draisaitl allein aufs Tor zu läuft und ihm der Puck dann verspringt. Aber trotzdem ist es grundsätzlich jetzt kein Schicksal oder irgendwie eine üble Laune vom Eishockeygott, dass die Oilers schlecht spielen. Nee, die spielen einfach nicht gut. Ich finde auch, die Probleme sind hausgemacht, wenn man auch sieht, dass da ständig die Reihen umgewechselt werden. Also wir haben ja vor der Saison schon drüber gesprochen, dass McDavid und Draisaitl jetzt wieder zusammenspielen, dann sind sie mal getrennt worden, dann sind sie jetzt wieder zusammen, dann teilweise in den Spielen wird ständig umgestellt. Also ich finde es alles ein bisschen komisch, was da passiert. Klar, ist noch sehr viel Zeit und theoretisch müssen die auch nur Achter werden, die Oilers, und kommen dann trotzdem easy in die Playoffs und dann geht's wieder mit 0 los. Ja, ja, alles klar. Aber trotzdem sieht das nicht gut aus. Und McDavid selber, also wer ihn jetzt gesehen hat bei den letzten Niederlagen, gab's ja dann immer wieder so Einzelaufnahmen von ihm, wie angepisst der da rumsitzt. Und er hat auch im Interview jetzt gesagt, dass die Mannschaft aktuell überhaupt keinen Flow in ihrem Spiel habe. Und das sieht man auch. Übrigens, Kollege Stollards aus Toronto ist auch alles anderes begeistert, was da passiert. Enough is enough, hat er jetzt nach der Niederlage gegen Seattle gesagt. Aber da reden wir ein andermal drüber. Bleiben wir nochmal kurz bei den Oilers und bei McDavid, ne, denn auch er selbst ist wirklich nicht so gut drauf. Ja, er punktet, er hat jetzt 7 Punkte gemacht, aber das sind alles Vorlagen. Zum ersten Mal in seiner Karriere ist er in eine Saison gestartet mit 5 Spielen ohne Tor und ich finde, du siehst ihm das auch ein bisschen an, dass es alles in ihm arbeitet. Das sieht schon sehr an der Brechstange aus, was er da versucht und dann verliert er die Pucks und teilweise, ja, gefällt mir irgendwie alles nicht so richtig, was der Kollege da macht. Weiter geht's mit den Tops und Nick Schmaltz und Utah, 3 Heimsiege in Folge und er selbst mit 3 Toren einer Vorlage gegen San Jose und dann nochmal mit 2 Vorlagen gegen Boston. Also der Mann ist gut drauf. Wieder rüber zu den Flops. Ja, ich glaube, wir müssen mal über Brett Marchand reden, ne? Also, dass der alle paar Wochen mal ein bisschen durchdreht, ist klar. Und ehrlich gesagt, ich konnte auch ein bisschen verstehen, dass er, ich konnte richtig verstehen, dass er einen Hals hat. Denn Rasmus Dahlin, also beim Spiel von Buffalo gegen Florida, haut ihm wirklich schön Crosscheck in den Rücken und dann geht er nochmal auf ihn drauf. Aber beim zweiten Mal überschlägt er sich so ein bisschen und dann dreht Marchand halt völlig durch. Also, er schlägt erstmal auf einen ein, der dann ganz augenscheinlich keinen Bock auf sowas hat und sich irgendwie schon die Arme so über den Kopf hält und am Boden liegt. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwie zweimal nachschlagen muss. Und dann kommt halt diese absolut verrückte Aktion, dass er dann den Helm mitnimmt von Dahlin auf die Strafbank und dann die Riemen abreißt und den Helm wieder so wegschmeißt, wie so ein mittelalter Soldat, der jemanden den Kopf abgeschlagen hat. Also, keine Ahnung. Dahlin wusste irgendwie gar nicht, wie ihm geschieht. Irgendwie schien er auch so halbwegs amüsiert zu sein, aber irgendwie auch so ungläubig. Also wieder eine völlig strange Aktion von Brett Marchand. Top wiederum. Gehen wir wieder rüber. 500er Punkt von John Tavares mit den Leafs. Und was ich ja echt nicht wusste, er ist erst der vierte Spieler, der mit zwei verschiedenen Teams jeweils mindestens 500 Punkte gemacht hat. Ich dachte, da gibt's mehr. Aber andererseits, es gab ja nicht so viele, die so lange dann bei zwei verschiedenen Teams gespielt haben. John Tavares gehört dazu, ja. So, dann wieder rüber zu einem Flop und ich habe gerade mal nachgeschaut, wer hat denn am Wochenende mal so gar nichts gerissen? Und da ist mir ein Mann aufgefallen bei den Statistikseiten, Colin Blackwell von den Dallas Stars, nur im Spiel gegen St. Louis. Also Dallas verliert 1-3, das kann natürlich mal passieren und man kann auch mal ein schlechtes Spiel haben. Aber was Blackwell da gemacht hat, das ist wirklich schon heiß. Er stand nur 7 Minuten 39 auf dem Eis, aber in diesen 7 Minuten 39 gab es 0-2 Tore, 2 zu 13 Schüsse, 0 zu 5 Torschüsse, 0 zu 4 Großchancen und jetzt kommt der Knaller, Expected Goals Wert 2,6%, also das Verhältnis dazu. Das heißt, mehr als 97% der erwarteten Tore fielen auf der falschen Seite. Was für ein Spiel für einen Blackwell. Wieder rüber zu den Tops, nämlich zu Montreal. Ja, die Canadiens haben jetzt mal verloren, aber mit welchem Tempo und welcher Freude die spielen. Das ist wirklich sensationell. Und wie jung die sind, wie lang die ganzen Verträge noch gehen und wie niedrig die Verträge im Verhältnis sind. Also da könnte wirklich richtig, richtig was heranwachsen in Montreal. Allein der Start jetzt gegen die Rangers, den habe ich mir angeguckt. Diese beiden Tore, diese Pässe von Caulfield und Demidov. Also das ist einfach schön. Wobei wir sagen, muss am Ende hat Montreal noch 3-4 verloren, also alles ist da jetzt auch noch nicht Gold, was glänzt, aber grundsätzlich, es macht einfach Spaß, dieser Mannschaft vom Eishockey spielen zuzugucken. Ein weiterer Top, weil es auch sehr viel Spaß macht zuzugucken, ist Jack Eichel. Wieder 4 Vorlagen in einem Spiel, insgesamt jetzt 15 Punkte nach 6 Spielen und ja, auch mit Schmaner ist heiß drauf da in Vegas, ist da wirklich gut angekommen, wobei die jetzt gar nicht mehr zusammengespielt haben am Ende, also da wechselt es auch mal hin und her, manchmal kann es eben klappen, manchmal nicht, aber ja, Jack Eichel auf jeden Fall absolut top, ist ja auch der beste Scorer aktuell der Liga und da machen wir noch schnell den Rundumflug zu den Deutschen, es gab am Wochenende zwar nur 2 Tore von denen, 3 Seitl und Schützler haben getroffen, aber zumindest JJ Peterka hat noch das Siegtor für Utah vorbereitet, Moritz Seider ist sehr souverän, also wie gestern bei Skype Patrick Köppchen auch gesagt haben, irgendwie sieht er aus, als sei der 35, wenn er spielt. Also nicht, dass er so langsam sei und so träge, sondern von seiner Erfahrung her, von seiner Abgezocktheit, wieder mehr als 25 Minuten Eiszeit, das ist schon sehr, sehr stark. Er ist jetzt nicht der, der groß punktet, aber ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die Red Wings und ja, er zeigt auch wieder. Lukas Reichel darf jetzt auch wieder regelmäßig spielen in Chicago, hat allerdings nicht gepunktet und darf halt auch keine 10 Minuten pro Tag spielen oder pro Abend. Grubauer hat gar nicht gespielt, Nico Sturm auch nicht, der ist nämlich noch verletzt. Das war's dann auch schon mit den Deutschen. Wobei, gucken wir ganz schnell in die AHL. Herr Stachowiak hat nämlich sein erstes Tor gemacht und danach im Spiel direkt 2 Vorlagen. Maxi Schuber steht bei einem Tor und 2 Vorlagen. Joshua Samanski hat seine ersten beiden Vorlagen gegeben. Spielt übrigens noch Powerplay. Und Nikita Kvapp durfte dann auch sein AHL-Debüt geben, hat zwar verloren, aber ich glaube, so schlimm sah das gar nicht aus. So, mehr zur NHL dann wieder am Donnerstag, wenn wir uns eine Division genauer anschauen und irgendwann in der Woche schauen wir vielleicht auch mal auf die ganzen jungen Deutschen, die da so in Nachwuchsligen in Nordamerika rumlaufen. Das war's aber für heute. Ich gebe jetzt nicht mehr zurück an den Fetzer in den Zoch. Den lassen wir jetzt einfach mal schön Zug fahren. Ich sitze weiter im Büro. Ist doch Robert. Also, wir hören uns morgen wieder. Macht es gut. Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.